Strom von Dobrindt. Nutzt die Merz-Regierung den Stromanschlag von Berlin für noch mehr Überwachung? Im Schwerpunkt des Tages Klartext von Kennedy. Trumps Gesundheitsminister kritisiert Ärzteverfolgung in Deutschland. Und was Daniel Günther noch fordert, setzt Österreich schon um. Massiver Angriff auf die Pressefreiheit. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Bevor wir zum Schwerpunkt des Tages und der Ärzteverfolgung in Deutschland kommen, zunächst aktuelle Nachrichten vom heutigen Montag. Rund eine Woche nach dem Anschlag auf Stromkabel in Berlin meldet sich nun Bundesinnenminister Alexander Dobrindt zu Wort. In der Bild am Sonntag kündigte er ein hartes Vorgehen gegen die Täter an. Wörtlich sagte der CSU-Politiker, wir schlagen zurück und überlassen den Linksextremisten und Klimaextremisten nicht das Feld. Konkret bedeutet das mehr Personal und mehr Befugnisse für die Geheimdienste. Auf 1 Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens warnt, der Stromausfall wird politisch instrumentalisiert. Nicht zur Aufklärung, sondern als Vorwand, um Überwachung und staatliche Kontrolle weiter auszubauen.
Wir schlagen zurück. So lässt sich Innenminister Alexander Dobrindt zitieren, und gemeint mit dieser martialischen Ankündigung ist nicht etwa ausufernde Bandenkriminalität, nicht anhaltende Massenmigration, die Dobrindt ja mit Sonderflügen unterstützt, und auch nicht die Kriegstreiberei seiner Kabinettskollegen. Nein, gemeint ist ja, wer eigentlich? Das weiß man nicht so genau. Was bekannt ist, seit einigen Jahren werden immer wieder Anschläge auf Stromleitungen verübt. Zum Teil mit gravierenden Folgen, wie gerade eben im Südwesten Berlins. Verantwortlich sein soll eine sogenannte Vulkangruppe, wobei andere Vulkangruppen sich sofort davon distanzieren. Es gibt ein Bekennerschreiben, es soll angeblich Täterwissen enthalten. Wobei im Text jeder Bezug auf politische Theorie und alles andere fehlt, was traditionellen linksradikalen Gruppen eigentlich wichtig ist. Fahndungserfolge der Polizei gab es bisher nicht. Nein, die Vulkangruppen, sie sind ein Phantom. Aber sie sind auch nützlich, denn Dobrindt kann jetzt zurückschlagen. Wie gesagt, nicht gegen Clans, nicht gegen die Islamisierung von Schulen, noch nicht mal gegen die Antifa. Nein, gegen ein Phantom. Dafür soll der Geheimdienst ausgebaut werden, soll neue Spitzelbefugnisse erhalten. Und die Anonymität im Netz, die stellt der Minister auch in Frage. Und das Ganze ein paar Tage, nachdem CDU-Ministerpräsident Daniel Günther offiziell erklärt hat, dass jetzt aber mal Schluss ist mit der Pressefreiheit. Und das Ganze ein paar Wochen, nachdem in Berlin ein neues Sicherheitsgesetz verabschiedet wurde. Demnach darf die Polizei jetzt legal in Wohnungen einbrechen. Und jetzt wird der Geheimdienst ausgebaut. Wegen der Vulkangruppe. Was ist eigentlich, wenn deren Mitglieder irgendwann einmal gefasst sind? Wird dann der Geheimdienst wieder verkleinert und seine Befugnisse begrenzt? Ganz gewiss nicht. Die Anschläge auf das Berliner Stromnetz, sie waren vor allem eins: nützlich für jene, die Überwachung und Repression ausweiten wollen, damit sie zurückschlagen können gegen jeden, der ihre Herrschaft in Frage stellt.
Im südbrandenburgischen Landkreis Oberspreewald-Lausitz wird ein neuer Landrat gewählt. Am Sonntag gab es die erste Runde, der Sieger steht jedoch erst nach der Stichwahl fest. Nach dem offiziellen Endergebnis liegt der CDU-Kandidat Alexander Erbert mit knapp 49% vorne. Die AfD-Politikerin Antje Ruland-Führer folgt mit 43,6%. Dabei sah es nach Schließung der Wahllokale zunächst ganz anders aus. Ruland-Führer lag zu Beginn der Auszählung mit fast 50% klar in Führung. Erst im Laufe des Abends wurde sie von Erbert überholt. Auffällig ist vor allem die große Diskrepanz zwischen Urnen und Briefwahl. Eine Gesamtübersicht veröffentlichte der Landkreis nicht. Einzelne Ergebnisse zeichnen jedoch ein deutliches Bild. In Lübbenau kam Roland Führer bei den Urnenwählern auf 43,1%. Bei den Briefwählern waren es dagegen nur 21,9%. In den Ämtern Ruhland und Ortrand lag die AfD-Kandidatin mit 57 bzw. 58% klar vorne. Im gemeinsamen Briefwahllokal dieser beiden Ämter erreichte sie jedoch lediglich 37%. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban hat die pro-westliche Opposition scharf attackiert. Auf einer Veranstaltung seiner Partei Fidesz sagte er, die von Brüssel unterstützten Parteien stünden für Gehirnwäsche, Frühsexualisierung und die Beliebigkeit der Geschlechter. Zudem trügen sie den Krieg in der Ukraine mit. Orban warf den, so wörtlich, Brüsseler Bürokraten vor, im Auftrag der liberalen Eliten einen großen Plan zur Zerstörung der christlichen Zivilisation Europas zu verfolgen. Im Frühjahr wird in Ungarn ein neues Parlament gewählt. Orban kündigte an, erneut als Ministerpräsident zu kandidieren und hofft auf eine absolute Mehrheit für seine Regierung. Ein Brief aus Washington sorgt für politische Unruhe in Berlin. US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. wandte sich am Wochenende an seine deutsche Amtskollegin Nina Warken. Der Inhalt? Scharfe Kritik an der Strafverfolgung von Ärzten in der Corona-Zeit. Der Wortlaut ist nicht öffentlich, doch es geht offenbar um Mediziner, die Maskenatteste oder Bescheinigungen über eine Impfuntauglichkeit ausgestellt hatten. In einer Videobotschaft sagte Kennedy,
solche Handlungen untergraben das öffentliche Vertrauen. Sie schwächen die Glaubwürdigkeit medizinischer Einrichtungen und Rechtssysteme, die zum Schutz der Öffentlichkeit dienen sollen. Wenn Entscheidungen aus Angst und nicht aus offenem Dialog getroffen werden, müssen Gesellschaften den Preis noch lange danach bezahlen. Und aus diesem Grund appelliere ich an die deutsche Regierung, ihren Kurs zu ändern, diese Strafverfolgungen einzustellen, ungerechtfertigt entzogene Lizenzen wiederherzustellen und die Bestrafung von Ärzten einstellen, die in gutem Glauben handelten und ihre Patienten integer behandelten. Und den Deutschen zu ermöglichen, eigene fundierte medizinische Entscheidungen zu treffen.
Tatsächlich führte die deutsche Justiz zahlreiche Verfahren gegen Ärzte. Einige laufen bis heute. Besonders bekannt ist der Fall von Bianca Witschel aus Sachsen. Sie saß über ein Jahr in Untersuchungshaft. Andere Verfahren sind abgeschlossen, etwa gegen die Ärztin Monika Chang aus Baden-Württemberg. Sie wurde zunächst zu fast 3 Jahren Haft verurteilt, wegen der Ausstellung von Maskenattesten.
Natürlich, klar, am Anfang ist man geschockt und vor allem dieses Urteil, das die Richterin damals getroffen hatte, also mit diesen 2 Jahren, 9 Monaten, das war ein Hammer für alle. Es war klar, es ist erste Instanz, es war klar, die Hoffnung damals war noch, dass es wirklich in der zweiten Instanz, haben auch die Rechtsanwälte gesagt, dann wird Beweisaufnahme gemacht und dann gibt es eine echte Rechtsinstanz. Habe ich so nicht gefunden, habe ich so nicht erlebt. Gott sei Dank waren es dann eben nur in Anführungsstrichen die 2 Jahre auf Bewährung, was ja immer noch ein Hammer ist. Also für verordnungskonforme Bescheinigungen ausgestellt, dafür 2 Jahre Gefängnis, Straftäterin, Einträge überall, dann noch eine Geldstrafe, insgesamt 46.000 Euro.
Und es gibt viele weitere Fälle. Die Juristin Beate Bahner hat die Strafverfolgung kritischer Ärzte seit Jahren beobachtet und als Anwältin selbst miterlebt. Welche Dimension diese Verfahren angenommen haben, schildert sie im Interview des Tages, gleich hier in den Nachrichten. Bei betroffenen Ärzten und ihren Vertretern stößt der Brief aus den USA auf große Zustimmung. Der stellvertretende Vorsitzende der Ärztevereinigung MWGFD, Ronny Weichel, erklärte gegenüber auf 1, das Schreiben sei Balsam für die geschundenen Seelen aller Kolleginnen und Kollegen, die mit irrsinnigen Strafverfahren konfrontiert wurden. Zugleich fordert Weichel eine vollständige Rehabilitierung der betroffenen Mediziner und eine finanzielle Wiedergutmachung durch den Staat. Gesundheitsministerin Nina Warken wies die Forderungen von Robert F. Kennedy Jr. umgehend zurück. An der Linie der Bundesregierung hält sie fest. Die Strafverfolgung kritischer Ärzte ist kein neues Phänomen. Sie läuft seit Jahren. Daher stellt sich die Frage, warum meldet sich Kennedy ausgerechnet jetzt zu Wort? Und geht es ihm ausschließlich um Solidarität mit verfolgten Medizinern? Auf 1 Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens hält fest, Kennedy habe mit seiner Kritik an der deutschen Justiz in der Sache recht. Und es sei gut, dass diese Wahrheit international ausgesprochen werde. Zugleich gibt er jedoch zu bedenken, der Brief fällt zeitlich zusammen mit einer Phase, in der US-Präsident Donald Trump mehreren Ländern offen mit Krieg droht. Es sei daher nicht auszuschließen, dass Washington die deutsche Corona-Opposition mit solchen Äußerungen vereinnahmen will. Nicht erst durch die Mahnungen Kennedys erhielten die zu Covid-Zeiten verfolgten Ärzte eine Stimme. Bereits vor anderthalb Jahren widmete auf 1 allen von der Repression betroffenen Medizinern die immer noch aktuelle Dokumentation Corona-Helden. Wir vergessen euch nicht. Zahlreiche tapfere Ärzte brachen hier erstmals ihr Schweigen über die Härte der damaligen Unterdrückungsmaßnahmen.
Gegen viele der Mutärzte, welche sich in der Corona-Zeit vom System nicht beugen ließen, begann eine brutale Hetzjagd.
Dann hörte ich plötzlich einen Hilferuf. Gerald, Gerald, ja?
Gerald, Gerald, hallo. Gerald, hier ist das Ordnungsamt. Gehen Sie bitte, dann fassen Sie mich auch nicht an. Gehen Sie weg. Gehen Sie weg.
Die hatten wirklich also quasi das Gebäude umstellt.
Wirklich die Hardcore-Polizisten mit Helm, kugelsichere Weste und die MP so auf die Praxistür gerichtet. Hieß es Zugriff und da haben sich etwa 3 von diesen Jungs auf mich gestürzt.
Um 6 Uhr in der Früh kamen sie und haben dir fast die Haustüre eingeschlagen. Ich habe dann eben meinen Fuß vor die Türe gehalten. Der Druck auf die Türe wurde immer größer. Da war ein 2 Meter Schrank da draußen davor gestanden, schwerst bewaffnet.
Am Schluss erschießt man mich und man sagt, es sei Notwehr gewesen.
Gott sei Dank war ich alleine an diesem Morgen, weil mein Sohnemann hätte das, glaube ich, nicht so leicht überlebt.
Die ganze Doku Corona-Helden, wir vergessen euch nicht, sehen Sie nur bei auf1.tv.
Auf 1 hat von Anfang an über die mit den Covid-Maßnahmen begründeten Justizschikanen berichtet und wird das auch weiterhin tun. Wenn Sie uns dabei helfen wollen, können Sie uns etwa unter www.auf1.tv/unterstützen spenden. Ganze Generationen wuchsen mit ihren Werken oder den dazugehörigen Verfilmungen auf. Heute vor 50 Jahren, am 12. Januar 1976, segnete die Queen of Crime, Agatha Christie, das Zeitliche. Unsterblichkeit erlangte die britische Autorin durch ihre Detektivfiguren Hercule Poirot und Miss Marple, mit denen sie das Genre des klassischen Detektivromans bis heute entscheidend prägte. Die Gesamtauflage ihrer Bücher wird auf über 2 Milliarden Exemplare geschätzt. Damit gilt sie als eine der erfolgreichsten Autorinnen der Literaturgeschichte. Doch Christie machte sich nicht nur als Schriftstellerin um die Kulturgeschichte verdient. Zu ihren Lebzeiten finanzierte sie auch zahlreiche archäologische Expeditionen nach Syrien und in den Irak und trug so maßgeblich zur Erforschung der Frühgeschichte dieser Regionen bei. Wäre sie noch am Leben, hätte Christie inzwischen das biblische Alter von 135 Jahren erreicht und würde damit auch die betagtesten ihrer Protagonisten bei weitem übertreffen. Im Streit um Grönland hat der Chef des Deutschen Reservistenverbandes, Patrick Sensburg, einen Bundeswehreinsatz gefordert. Die Soldaten sollten im Rahmen von europäischen Brigaden unter Führung Dänemarks auf der Arktisinsel stationiert werden. Sensburg war bis 2021 für die CDU Mitglied des Bundestages. Strafanzeigen gegen Mitglieder der Bundesregierung laufen regelmäßig ins Leere. Das zeigte eine kleine Anfrage der AfD-Bundestagsabgeordneten Stefan Brandner und Knut Meyer-Soltau. Die beiden Parlamentarier wollten von der Merz-Koalition wissen, wie viele Strafanzeigen gegen aktuelle und ehemalige Mitglieder der Bundesregierung gestellt wurden. Außerdem erkundigten sie sich nach dem weiteren Verlauf der Strafverfahren. Die Antwort ist offenbarend. Zwischen dem 1. Juli 2024 und dem 30. November 2025 wurden bundesweit nicht weniger als 119 Strafanzeigen gegen Kabinettsmitglieder gestellt. In allen diesen Fällen verzichtete der zuständige Generalbundesanwalt jedoch auf die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens. Denn die Strafverfolgungsbehörden haben in keinem Fall, Zitat, zureichende tatsächliche Anhaltspunkte für eine verfolgbare Straftat erblicken können. Ausgezahlt hat sich das besonders für Bundeskanzler Friedrich Merz, gegen den alleine 55 Verfahren eingestellt wurden. Beobachter sehen in der Entwicklung den Beginn eines gefährlichen Trends. Während Privatpersonen bereits wegen der Verbreitung von Memes mit Hausdurchsuchungen rechnen müssen, haben Minister offenbar keinerlei Konsequenzen zu fürchten. Nach tagelangen Massenprotesten scheint Bewegung in die innenpolitische Krise im Iran zu kommen. Wie US-Präsident Donald Trump am Sonntagabend gegenüber Journalisten mitteilte, sei Teheran anscheinend zu Verhandlungen mit den USA bereit. Ein Treffen werde gerade vorbereitet. Trump begründete diesen Positionswechsel ausdrücklich mit starkem Druck durch die US-Regierung. Dennoch schließt das Weiße Haus einen Militärschlag gegen den Iran weiterhin nicht aus. Wörtlich sagte der US-Präsident: Aufgrund der aktuellen Entwicklungen müssen wir möglicherweise vor dem Treffen handeln. Außerdem denkt man etwa über weitere Sanktionen für den iranischen Banken- und Energiesektor nach. Eine Reaktion aus dem Iran selbst blieb bis Redaktionsschluss aus, nicht zuletzt, da die Behörden nach wie vor das Internet im ganzen Land abgeschaltet lassen. Den US-Drohungen gingen seit nunmehr 2 Wochen andauernde Massenproteste im Iran voraus. Dabei sollen inzwischen mehr als 500 Demonstranten ums Leben gekommen sein. Unabhängig überprüfen lassen sich diese Zahlen allerdings nicht. Anlässlich seines 65. Geburtstages hat der Vorsitzende der Pan-Europa-Union Karl Habsburg die FPÖ und weitere europäische Rechtsparteien scharf attackiert. Diese seien keine Patrioten, sondern brutale Nationalisten. Wörtlich sagte er, sie sind die neue 5. Kolonne Moskaus und begehen damit doppelten Hochverrat am eigenen Land und an Europa. Hintergrund ist deren Positionierung im Krieg zwischen Ukraine und Russland. Diesbezüglich forderte Habsburg wörtlich einen Regime-Change in Moskau. Russland müsse zu Reparationen verpflichtet und Putin vor ein internationales Kriegsverbrechertribunal gestellt werden. Zugleich forderte Habsburg eine massive Zentralisierung der EU, etwa die Schaffung eines EU-Außenministeriums. Brisant: Bei der Veranstaltung hielt auch Österreichs Außenministerin Beate Meindl-Reisinger eine Rede, wie es in einer Presseaussendung hieß. Das österreichische Kuratorium für Presseausweise hat auf 1 Innenpolitikredakteur Philipp Huemer den Presseausweis entzogen. Welche Gründe dafür genannt werden und warum sich dieses Vorgehen aus seiner Sicht nahtlos in den von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ausgerufenen Kampf gegen alternative Medien einfügt, erläutert Huemer in seinem Kommentar aus Wien.
Das österreichische Kuratorium für Presseausweise hat mir meinen Presseausweis entzogen. Die Gründe dafür: Ich hätte den Ausweis bei einer Demonstration sichtbar getragen. Meine Kommentare für auf 1 würden gegen den Ethikkodex der österreichischen Presse verstoßen und unser Sender werde vom Verfassungsschutz beobachtet. Dieser Vorgang reiht sich nahtlos in den von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ausgerufenen Kampf gegen Desinformation ein. Heute war es nur der Presseausweis, morgen sind es Debanking und Sanktionslisten. Die Hintergründe all dessen sind klar. Als Reaktion auf das Entstehen einer freien, alternativen Presselandschaft kennt das System nur eine Antwort: Ausgrenzung, Abschottung und Errichtung eines journalistischen Elfenbeinturms. Unliebsame Medien sollen rücksichtslos bekämpft und deren wirtschaftliche Existenz vernichtet werden. Damit schlägt man aus der Sicht der Herrschenden gleich 2 Fliegen mit einer Klappe. Die Mainstream-Medien halten sich unliebsame Konkurrenz vom Leib und die herrschende Politik immunisiert sich gegen kritische Stimmen. Nun gilt es, trotz dieses skandalösen Vorgangs gelassen zu bleiben. Für das System werden sich derartige Angriffe als Pyrrhussieg entpuppen. Zwar können sie Bankkonten sperren, Presseausweise entziehen, Zutrittsverbote aussprechen, aber unsere Berichterstattung können sie dennoch nicht verhindern. Der Vorgang ist vielmehr ein weiteres Indiz dafür, dass 2026 das Jahr des großen Kampfes zwischen Wahrheit und Propaganda wird. Ein Kampf, in den wir von auf 1 mit aller Kraft ziehen werden. Und in diesem Sinn werden Sie mich auch weiterhin hier sehen, wenn es darum geht, die Wahrheit und die Freiheit gegen das System und seine Lügen zu verteidigen.
Im Pilnercheck-U-Ausschuss sorgt das Verhalten des österreichischen Innenministeriums für wachsende Irritation. Wenige Tage vor den ersten Befragungen hält das Ministerium ein zentrales Beweismittel zurück. Den rund 1200 Seiten starken Auswertungsbericht der Smartwatch des verstorbenen Justizsektionschefs Christian Pilnercheck. Übermittelt wurden bislang lediglich Deckblatt und Inhaltsverzeichnis. Besonders brisant, entgegen früheren Darstellungen sollen auf der Smartwatch sehr wohl Gesundheits-, Bewegungs-, GPS-, Kontakt- und Kommunikationsdaten vorhanden sein. Das Bundeskriminalamt sei demnach lediglich technisch nicht in der Lage gewesen, diese vollständig auszuwerten. Die bislang unter Verschluss gehaltenen Daten könnten die Vorgänge rund um den Tod des einflussreichen Justizbeamten in einem neuen Licht erscheinen lassen. Die ausständige Aktenlieferung wird fraktionsübergreifend kritisiert. Von FPÖ, NEOS und Grünen. Ein ergänzender Beweisantrag ist angekündigt. Ebenso steht eine Prüfung durch den Verfassungsgerichtshof im Raum. Sollte das Innenministerium weiter säumig bleiben. Und damit kommen wir zum Interview des Tages. Am Wochenende wurde ein Brief von US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. an seine deutsche Amtskollegin Nina Warken bekannt. Darin kritisierte Kennedy die juristische Verfolgung von kritischen Ärzten aus der Corona-Zeit. Gemeint waren Strafverfahren gegen Mediziner, die etwa Maskenatteste oder Impfbefreiungen ausgestellt haben. Das Thema bespreche ich nun mit der Medizinrechtlerin und Anwältin Beate Bahner. Frau Bahner, haben Sie einen Überblick darüber, wie viele Ärzte bis heute angeklagt oder verurteilt wurden?
Ich habe keinen Überblick. Es gibt darüber keine Statistik. Wir müssen die Amts- oder Landgerichte fragen. Aber ich schätze, dass so auch die Zahl 1000, zumindest was Ermittlungen anbelangt, die von Kennedy genannt wurde, gar nicht so falsch ist. Ich habe beispielsweise einen Fall eines einzigen Maskenattestes meines Mandanten. Eins hat er ausgestellt. Dafür hat er eine Hausdurchsuchung sowohl in der Praxis als auch bei sich zu Hause bekommen. Es ist kein Strafverfahren darauf gefolgt, aber auch das sind ja sozusagen strafrechtliche Verfahren, die im Zweifel ja nicht irgendwo in der Statistik auftauchen. Wenn es davon noch hunderte weitere gab, so wissen wir davon nicht. Also denke, das Ausmaß ist deutlich größer als wir Anwälte, die wir teilweise eben auch Ärzte und Patienten vertreten haben, das wissen und annehmen.
Für Schlagzeilen hat ja unter anderem auch der Fall von Bianca Witschel gesorgt, die über ein Jahr in Untersuchungshaft saß und deren Verfolgung bis heute nicht beendet ist. Welche Folgen haben solche Verfahren für die betroffenen Mediziner? Sitzen auch heute noch Ärzte im Gefängnis?
Also ich weiß von zwei Ärzten, zum Beispiel eben Frau Dr. Witschel, die im Gefängnis sitzt und deren Existenz man komplett zerstört hat, eben mit dem Vorwurf, weil sie hat Maskenatteste, Impfunfähigkeitsbescheinigung, vielleicht auch Impfpässe ausgestellt, ich habe es nicht vertreten. Die Frau wurde wirklich komplett zerstört. Sie kann nicht arbeiten, sie ist im Gefängnis. Ein weiterer Fall ist uns bekannt. Es gibt aber vor allem natürlich auch einige Ärzte, die schlichtweg geflohen sind. Sie sind geflohen ins Ausland und seither haben sie den Fuß auch nicht mehr nach Deutschland gesetzt, aus Angst vor Untersuchungshaft, Strafverfolgung, langjährigen Strafverfahren, die ja bei vielen anderen Ärzten tatsächlich auch durchgeführt wurden. Nicht bei allen mit Untersuchungshaft und mit Gefängnis, aber doch mit teilweise Dutzenden Verhandlungstagen und am Ende einer Verurteilung. Sogar Freiheitsstrafe, allerdings zur Bewährung in den meisten Fällen, oftmals auch heftige Geldstrafen.
In welchem Ausmaß sind denn auch Patienten betroffen und wie läuft die Strafverfolgung gegen sie ab?
Ja, Patienten waren zu Tausenden betroffen. Allein natürlich der bekannt gewordene und auch bei Auf 1 ja immer wieder besprochene Fall Dr. Zhang. Da wurden die Patienten alle auch mit oftmals einer Hausdurchsuchung, aber dann mit Strafbefehlen überzogen. Und sollte es, weil der Richter in der ersten Instanz dann durchaus eine gesundheitliche Beeinträchtigung durch die Maske festgestellt hat, freigesprochen worden sein, ging die Staatsanwaltschaft in die Berufung und das Landgericht hat verurteilt. Zuletzt eine Berufungsverhandlung, das war vor 4-5 Monaten beim Landgericht Mannheim durch eine Richterin, die hätte mir gleich sagen können, Frau Rechtsanwältin Barner, egal was Sie sagen, erzählen, vorlegen, ich werde verurteilen. So haben wir 7 Stunden eine Fake-Show gemacht und der Patient, Anführungszeichen, wurde tatsächlich verurteilt wegen angeblicher Anstiftung zur Ausstellung eines unrichtigen Maskenattests. Es gibt tausende solcher Strafbefehle. Es gibt auch tausende von des neuen Modedelikts, die davon betroffen sind, nämlich der gefälschte Impfpass, um den man sich mehr gerissen hat als um die Impfung selbst. Auch das wurde teilweise enorm hart bestraft, teilweise mit Vorbestrafung, also mehr als 90 Tagessätze. Da kämpften wir dagegen, dass wenigstens es unter die 90 Tagessätze kommt. Also da ist viel passiert in den Jahren 2021 bis 2025 und es gibt noch immer Strafverfahren und noch immer Untersuchungsmaßnahmen, Durchsuchungsbeschlüsse zu diesen Themen. Es ist unfassbar.
Sie selbst haben ja zahlreiche angeklagte Ärzte vertreten. Haben Sie dabei den Eindruck gehabt, dass es sich teilweise rein um politische Prozesse handelt?
Politischer Prozess ist ein schwieriger Begriff, sagen wir so. Ich hatte die ernüchternde und sehr frustrierende Erfahrung, dass der Straftatbestand des Paragraphen 278 Strafgesetzbuch angebliche Ausstellen eines unrichtigen Attests in einem Maße strapaziert wurde, die nicht mehr rechtsstaatlich ist. Beispiel, ist es überhaupt ein Attest, ein solches Maskenattest? Ja, eine Maskenbefreiung. Zweitens, braucht es wirklich eine körperliche Untersuchung, während Millionen Krankschreibungen ohne körperliche Untersuchung in den Jahren 2020, 2021, 2022 erfolgt sind. Ist es unrichtig, das Attest, wenn wir vorgelegt haben, Dutzende Studien, die nachweisen, dass Masken gefährlich sind und darüber hinaus auch unwirksam. Das alles hat die Gerichte nicht interessiert. Insofern folgten sie einfach sozusagen einer vermutlichen klaren Vorgabe des Staates. Das, was der Gesetzgeber oder der Verordnungsgeber ja ausdrücklich vorgesehen hat, nämlich die Möglichkeit einer Maskenbefreiung, tatsächlich massiv zu sanktionieren, zu unterbinden und damit auch Pflöcke einzusetzen und alle anderen Ärzte, die vielleicht sich das auch überlegt hätten, jedenfalls für manche Patienten, die ja wirklich Asthma- oder Lungenprobleme haben, das zu unterbinden. Und insofern, klar, politisch, wer immer hier sozusagen das, was auch bei der bei den Impfunfähigkeitsbescheinigungen der Covid-Impfung, auch das war gesetzlich vorgesehen, bis heute bei der Masernimpfung das Gleiche. Wenn sich ein Arzt erfrecht, ein solches Attest auszustellen, muss er mit einer Hausdurchsuchung rechnen. So ist es tatsächlich. Bis heute, Masernimpfung, geht's gerade weiter.
Ja, kaum ein Verfahren ist ohne Hausdurchsuchungen ausgekommen. Aus Ihrer Erfahrung, wie massiv war die Einschüchterung durch Ermittlungsmaßnahmen unabhängig vom späteren Urteil?
Sehr massiv. Also so eine Hausdurchsuchung ist natürlich traumatisch. Die kommen zwischen 6 und 7 Uhr morgens, werfen einen aus dem Bett, kommen selten nur zu zweit im Zivil in die Praxis, sondern auch bei den Patienten manchmal zu viert, zu sechst. angeblich manche auch bewaffnet, das kann ich jetzt so nicht bestätigen, aber es ist hochtraumatisch und natürlich spricht sich das jetzt bei den Ärzten im Zweifel rum. Und die Ärzte, die nie unterstützt wurden, auch bei diesen Maskenbefreiungsattesten oder bei den Impfunfähigkeitsbescheinigungen, sie wurden nie unterstützt, zum Beispiel durch die Ärztekammer. Die haben nie gesagt, pass auf, führt die und die Untersuchungen durch, macht einen Sauerstofftest, macht diese und jene Tests, ja, dann könnt ihr das ausstellen. Die wurden wirklich in einer Art und Weise hängen gelassen, die Ärzte, dass man irgendwie da fast schon von einem kollusiven Verhalten ausgehen muss. Auch die Ärztekammern selbst haben die Ärzte mit berufsrechtlichen Sanktionen bis zu 5.000, 10.000 Euro berufsrechtlich verfolgt, wenn sie sich kritisch gegenüber Impfungen geäußert haben oder ohne Maske die Patienten behandelt haben oder Maskenatteste ausgeschrieben haben. Also auch die Ärztekammern selbst haben das mitgetragen, nicht etwa die Ärzte irgendwie helfend unterstützt bei der gesetzlich vorgegebenen Ausnahmemöglichkeit, nämlich einer Befreiung von der Impfpflicht, die ja viele getroffen hat, Gesundheitswesen, Bundeswehr oder bei den Masken.
Und welche Bedeutung Bahner den Aussagen Kennedys beimisst, sehen Sie im ganzen Interview unter www.auf1.tv. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder. Hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.